Ja, herzlich willkommen zurück im Probeflug-Podcast. Ich freue mich wieder sehr, eine richtig coole Folge aufnehmen zu dürfen. Und auf diese Folge mich tatsächlich schon sehr gefreut. Es ist ein Gast da, den ich tatsächlich persönlich sehr bewundere und das Weingut auch schon jetzt seit einiger Zeit begleiten darf, geschmacklich, sagen wir es mal so, kennenlernen durfte. Und warum dieses so gern mag, das werden wir sicher die Stunde jetzt ein bisschen philosophieren und bequatschen. Herzlich willkommen, Servus Roman, grüß dich von der Domina Wachau, Servus.
Servus, freue mich hier zu sein, Dankeschön.
Ja, freut mich echt, dass wir es geschafft haben, dass wir ein bisschen philosophieren und plaudern dürfen. Wie gesagt, ich kenne die Domina Wachau ist eigentlich schon seit dem Start von meiner Wein-Karriere-Liebhaberschaft sozusagen und freut mich, dass wir da ein bisschen philosophieren und quatschen können gemeinsam.
Ja, das werden wir und ich hoffe und gehe mal davon aus, dass ich dir auch ein bisschen was Neues erzählen kann, weil sich bei uns sehr, sehr viel getan hat. Mhm. Einerseits in den letzten 20 Jahren, aber noch mehr zusammengefasst oder komprimiert in den letzten 2, 3, 4 Jahren.
Mhm. Sehr, sehr cool. Ja, vielleicht starten wir so rein. Normalerweise gibt es immer so eine kleine, kurze Vorstellung, wobei ich sicher sagen muss, dass sicher fast alle, da werde ich mir schon sicher sein, die Domina Wachau jetzt einmal zumindest vom Weingut her kennen, aber wie du sagst, es hat sich einiges getan, Deswegen macht es sicher trotzdem Sinn, dass wir da mal so ein bisschen kurz reinschauen. Mhm. Zu dir, Roman Horvath, seit 2004, glaube ich, habe ich gelesen, oder, bei der Domina?
Genau, seit 2004 bei der Domina Wachau. Ganz kurz zu meiner Person, also ich bin so ein bisschen Quereinsteiger in die Weinbranche, bis Mitte 20 habe ich mit Wein gar nichts zu tun gehabt, habe so ein bisschen gesucht und geschaut, was der Inhalt meines Lebens sein kann und nach der Matura dann ein bisschen hier studiert und ein bisschen Auslands und ein paar Jobs gehabt und irgendwie dann mit Wein in Verbindung gekommen, ganz zufällig, interessante Flasche Wein, mir dann nicht geschmeckt, kauft man sich dann sein erstes Weinbuch, weil man wissen möchte, warum der Wein jetzt nicht geschmeckt hat, der empfohlen wurde. Es war übrigens ein gereifter Riesling aus der Wachau, also mit so reife Töne vom Riesling. Und das hat dann so, war so eine Initialzündung und dann kauft man sein zweites Weinbuch oder macht man so ein Weinseminar und habe dann den Weg auf der Weinakademie durchgemacht und habe dann Tourismusmanagement studiert, schon Richtung Hotellerie, F&B-Management. Und neben dem Studium dann schon viel in der Gastronomie gejobbt, auch tolle Menschen kennengelernt, sehr viel mit Uwe Schiefer zusammengearbeitet, da war ein Sommelier. Und dann habe ich Weinakademie abgeschlossen, erfolgreich, und das war die Motivation, es dann beruflich in der Weinbranche zu probieren. Und habe gesagt, muss ich ein bisschen aus der Praxis auch was wissen. Habe dann Auslandssemester gemacht, ein halbes Jahr in Frankreich, ein halbes Jahr in Chile und zurück dann einige Jahre bei Wein und Co. gearbeitet im Einkauf. Durfte dann die Weinwelt bereisen und dann 2004 ging es bei Domina Wachau los.
Wahnsinn. Und dann habe ich gelesen, also dass das in der Zeit von der Domina Wachau war, da hast du dann den Master of Wine dann tatsächlich abgeschlossen.
Stimmt, das habe ich auch gemacht. Ja. Ist auch schon ein halbes Leben her.
Fast vergessen.
Das habe ich dann bei Wein & Co. begonnen.
Okay.
Also Weinakademie abgeschlossen und dann bei Wein & Co. gearbeitet, in Weinwelt bereist. Und dann gefragt, so was gibt's noch so Tolles zu erreichen, und habe ganz naiv mit dem Master of Wine Programm begonnen und habe überraschenderweise beim ersten Antritt die Verkostungsprüfung geschafft, und dann hat man ein bisschen was in der Tasche oder relativ viel, und dann hört man nicht mehr auf zum Kämpfen und zum Weiterarbeiten, und hat dann noch einige Jahre gedauert. Habe dann 2009 Master of Wine Programm abgeschlossen bei meinem allerletzten Antrittsversuch. Mhm. Nicht offiziell, aber meine Frau hat gesagt, so einmal darfst du antreten. Und es hat glücklicherweise geklappt und 2009 habe ich abgeschlossen. Ja.
Wahnsinn, gratuliere. Also muss man echt sagen, also wer die Ausbildung nicht kennt, lest euch da ein bisschen durch. Ich glaube, das war eine eigene Folge von der Zeit her wert, um was es da eigentlich geht, aber zählt sicher zu den schwersten Ausbildungen, die man generell machen kann. Und beim Weinthema ist es wirklich eine sehr intensive Ausbildung. Also es gibt da sehr wenige, die das weltweit schaffen oder geschafft haben. Also wirklich ein Wahnsinn und unterscheidet sie tatsächlich auch von den Ausbildungen her, weil wir oft auch im Podcast über den Master Sommelier reden, ein bisschen, dass es mehr Richtung auf Verkostung und auch von der Theorie ein bisschen in andere Themen geht. Mhm. Also lest euch da gerne rein. Richtiger, sehr spannende Ausbildung und sehr intensiv lang. Ich glaube auch von den Destinationen, was man sich anschaut und so weiter, also wirklich auch in der Praxis.
Ja, es ist eine sehr lebensbereichernde Ausbildung. Mhm. Und super, super spannend, tolle Leute, die dabei sind. Und selbst wenn man es nicht zu Ende bringt, abschließt, ist es wirklich eine große, große Bereicherung für das Thema Wein, wenn man Wein lebt, wenn man mit Wein arbeitet und da sehr, sehr, sehr viel mitnehmen kann.
Mhm. Wahnsinn. Also wie gesagt, schätze ich die sehr als Person. Erstens Wahnsinnswissen, muss man echt sagen. Natürlich eine sehr sympathische Person, die Kombination. Und das macht es dann auch wieder spannend, wenn wir vielleicht so ein bisschen wieder zurück zur Domäne kommen. Ja. Ich bin ein großer Fan. Also ich glaube, das weißt du auch, das weiß der Thorsten. Ich bin ein großer Fan vom Weingut. Und ich glaube, dass das auch mitunter damit zu tun hat, diese Qualität auch von den Leuten und von den Weinen und so weiter, die im Hintergrund arbeiten. Aber wenn wir schon über die Weine reden, du hast ja einen Wein mitgenommen, vielleicht darf ich dann mal einen Schluck einschenken und vielleicht erzählst du da ein bisschen was über den Wein.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich habe mitgenommen Grüne Veltliner Kellerberg 2023, so quasi unser Hausberg direkt hinterm Weingut. Ist ein bisschen eine mittelgroße Riede mit 11 Hektar. Wir machen davon 2,5 Hektar. Mehr Grüne Veltliner als Riesling. Und glaube, wenn man reinricht, merkt man schon diese sehr, sehr transparente, feinwürzige, so ein bisschen Grüntee, aromatische, sagen wir, moderne Stilistik, die wir verfolgen. Also das ist nichts Üppiges, Schweres, keine tropischen Honigaromen drinnen, sondern wirklich viel, viel Präzision.
Mhm. Also ja, sehr karg mineralisch, wie du sagst, also feinkräutrig. Macht sehr viel Spaß in der Nase tatsächlich.
Mhm. Und super, super saftige Säure, viel Trinkfluss. Kein schwerer Wein, aber trotzdem mit viel Struktur, ein bisschen Grip am Gaumen. Wir arbeiten gerne mit ein bisschen Maischestandzeit und eine schöne, schöne Länge. Aber das ist das ganz, ganz Wundervolle am Grüne Veltliner. Grüne Veltliner ist sehr, sehr vielfältig, aber das ist das Bild des Grüne Veltliners, das wir sehr, sehr, sehr lieben, wo diese feine, feine, feine Würze, dieses tabakige Teearomen schön zum Vorschein kommen, ohne durch Überreife überdeckt zu sein. Das ist Domäne Wachau neu. Aber wenn wir da vielleicht einsteigen, ich fange einfach an zum Reden, oder?
Gern, gern, das passt perfekt.
Domäne Wachau, also seit 20 Jahren bei der Domäne Wachau, gemeinsam mit Heinz Frischengruber, durften wir die Domäne Wachau in den letzten 20 Jahren begleiten und viele, viele engagierte, super professionelle Mitarbeiter. Wir sind aber nicht die Domäne Wachau, also ich bin nicht die Domäne Wachau, der Heinz auch nicht. Die Domäne Wachau, das sind 200 Weinhauerinnen und Weinhauer, also wir sprechen von Weinhauerinnen. Weinhauer ist ein alter österreichischer Begriff, die Haue ist ein Werkzeug im Weingarten, wo man Boden bearbeitet, symbolisiert so quasi dieses extrem handwerkliche, das bei uns in der Region vorhanden ist. Also wir haben wirklich einen sehr, sehr hohen handwerklichen Anteil, wo du mit dem Traktor gar nicht mehr arbeiten kannst. Also wir sind 200 Weinhauerinnen, wir sind keine Winzer. Winzer sind eigenständige, flaschenfüllende Betriebe, die ihren eigenen Weg gehen, ihre eigenen Vorstellungen, Ziele haben, teilweise auch ein bisschen eigenwillig. Das sind wir nicht und wir sind auch nicht, also es gibt bei uns auch keine Traubenproduzenten, es gibt auch keine Lieferanten. Mhm. Also bei uns werden Trauben nicht geliefert. Liefern hat schon so einen geringschätzenden Ausdruck, da wird irgendwas auch geliefert. So als würde man sich davor und danach nicht darum kümmern, was damit passiert. Also sagen wir, der Postler liefert ein Packerl oder der DHL-Fahrer liefert ein Packerl, dem ist wurscht, was da drinnen ist. Also bei uns werden nicht Trauben geliefert, sondern bei uns werden von den Weinhauerinnen Weingärten bewirtschaftet. Das ist das Essentielle, dass Weingärten übers ganze Jahr mit viel Aufwand, mit viel Engagement, mit viel Wissen und mit viel Erfahrung bewirtschaftet werden. Hinter jedem Weingarten steht eine Bestimmung, ein Ziel, ein Zweck. Also es ist nicht zufällig, dass eine Parzelle am Kellerberg jetzt ein Grünwitliners Mark Kellerberg wird und nächstes Jahr vielleicht der Federspiel und übernächstes Jahr vielleicht der Gebietswein, sondern jede Parzelle, jeder Weingarten hat seine Ideen, seine Bestimmung und dahinter steht eine Weinhauerin und weiß auch, wofür sie arbeitet, vom Winterrebschnitt über Pflanzenschutz, Bodenbearbeitung, Laubarbeit bis hin eben zu einer präzisen Lese. Mhm. Also wir haben sehr, sehr präzise Lesepläne für jede Parzelle, für jeden Weingarten. Und diese traditionelle Idee, dass da draußen bei einer Genossenschaft, weil Genossenschaften haben ja per se schon mal ein schlechtes Image, die sind groß, das wird gleich mit Kellereien gleichgesetzt und da draußen sind Winzer oder Traubenproduzenten, die machen, was wollen und dann liefern sie halt die Trauben ab und hoffentlich hat man einen geschickten Kellermeister, der dann gut zusammenmischt und guten Wein macht. Das ist sehr geringschätzend und das mag in den meisten Fällen auch noch so sein. Es gibt da draußen auch mittlerweile gute Genossenschaften, aber selbst dann ist es meist eine Ausnahme und selbst dann wird gleich mal davon gesprochen, ja, wie kann man die da draußen motivieren, welche Incentives kann man setzen, wie wird Qualität kontrolliert. Das lassen wir hinter uns. Wir haben hier eine ganz, ganz andere Vorstellung, was eine moderne Genossenschaft sein kann, nämlich wirklich ein Modell für zukünftige handwerkliche, traditionelle Landwirtschaft, in unserem Fall im Weinbereich. In anderen Bereichen funktionieren genossenschaftliche Konzepte, sei es im Gemüseanbau, schon mittlerweile sehr, sehr, sehr gut. Im Wein hat es leider ein total schlechtes Image. Als Domäne Wachau sehen wir hier wirklich einen komplett neuen Zugang. Also wir sprechen wirklich von einer Revolution, die hier durchgeführt wurde. Also es sind viele, viele, viele kleine Schritte in den letzten 20 Jahren passiert. Ob das im Weingarten ist mit Insektizidverzicht, kompletter Herbizidverzicht, hoher Anteil an Biobewirtschaftung, Bodenbegrünung, ein riesengroßes biodynamisches Kompostprojekt, bis hin zur Verarbeitung im Keller, wo wir wirklich ein Konzept der Mikrovinifizierung umsetzen konnten, also all diese vielen Kleinparzellen, die wir verantworten. Ganz, ganz wichtig ist aber auch das Mindset der Weinhauer, dass die wirklich dahinter stehen, auch verstehen, worum es geht. Wir haben eine gewisse Struktur, also das ist groß, das ist riesengroß für Weinbau, aber letztendlich die Arbeit im Weingarten dezentralisiert auf kleinste Einheiten heruntergebrochen, was in so einem komplexen, schwierigen Weinbaugebiet wie der Wachau auch wieder super, super wichtig ist, weil kein Weingarten ist wie der andere. Also du gehst 30, 40 Meter und der Boden ändert sich ein bisschen, die Höhenlage verändert sich, die Ausrichtung verändert sich. Wir haben die Ostwachau, die deutlich wärmer ist als die Westwachau, Höhenunterschiede, rechtes, linkes Ufer. Also bei uns kann man 10, 15 Hektar mit dem Traktor, also wenn ich jetzt sage, ein Mitarbeiter sagt, bitte setz dich am Traktor und zum Mittag meldest dich wieder, magst Pflanzenschutz und der fährt dann die 10, 15 Hektar runter. Das geht bei uns nicht. Also bei uns ist eine super, super detaillierte, fokussierte Kleinarbeit. Das kann ich aber nur machen, weil ich wirklich irgendwo meine Struktur auch im Griff habe, als, sag ich jetzt mal, als privates Familienweingut. Bis 5 bis 10 Hektar kann ich selber noch sehr, sehr viel verantworten, vielleicht mit 1, 2 Mitarbeiter. Wenn es mal so 20, 30 Hektar annimmt, dann wird die Organisation und auch die Arbeitskraft zu steuern ganz, 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 ganz schwierig. Diese Problemstellung haben wir nicht. Im Gegenteil, wir haben da sogar einen großen Vorteil und wir sprechen teilweise wirklich von einem ganz, ganz modernen, qualitativen Konzept, weil wir eben keine Lohnarbeiter, keine Saisonmitarbeiter, keine Fremdmitarbeiter haben, weil die Weinhauerinnen selber im Weingarten stehen. Selber ihre Weingärten verantworten, im Durchschnitt 2 Hektar, also ganz, ganz kleinteilig. Manchmal ist nur ein halber Hektar, manchmal sind es 3, 4 Hektar. Aber das kann ich noch selber bewirtschaften, da stehe ich selber im Weingarten. Und das bedeutet ganz, ganz, ganz viel, weil ein nahes Verhältnis, ein nahezu intimes, enges Verhältnis zur Natur, zum Rebstock vorhanden ist, durch dutzende Male im Weingarten selber draußen zu sein, Beobachtung der Natur, selber draußen zu sein und da einen wirklichen Erfahrungsschatz aufzubauen zu meiner kleinen Parzelle, zu meinem individuellen Weingarten. Mhm. Also dieses Feingefühl zur Natur war immer vorhanden, dieses handwerkliche Arbeiten. Was wir in den letzten 20 Jahren umgesetzt haben, ist diese Erfahrung mit einem modernen Weinbauwissen zu kombinieren, denn das, was man vor 20, 30 Jahren in der Weinbauschule gelernt hat oder teilweise heute noch tut, das reicht nicht mehr. Also wir leben in anderen Zeiten. Alles, was wir tun, ist im Kontext des Klimawandels. Wir haben andere Zugänge im Weingarten. Wir verstehen Qualität anders heute als vor 20 Jahren und sind in der Form mit dem Zugang, den wir heute verfolgen, nämlich dieses sehr, sehr nachhaltige, regenerative Arbeiten, mit dem Ziel der nächsten Generation, also den Kindern und Enkeln der Weinhauerinnen, eine bessere Natur, einen besseren Weingarten, eine bessere Landschaft zu übergeben, als es heute ist. Mhm. Also nicht den Boden zu nutzen und ihn dann auch nicht stabil zu halten, sondern wirklich wieder aufzubauen. Und dafür gibt's eine Vielzahl an Maßnahmen. Bodenbegrünung ist einer der wichtigsten Maßnahmen. Wir sprechen vom regenerativen Weinbau. Man kann es auch biodynamisch bezeichnen, weil es um einen holistischen Zugang geht. Allerdings ist es bei uns jetzt nicht der Hoforganismus eines einzelnen Betriebes, sondern es geht um einen Regionsorganismus, also die gesamte Region Wachau zu betrachten. Wachau ist ein kleines Weinbaugebiet, ist ein eigener Mikrokosmos für sich, aber super, super biodivers. Also wir haben die Donauauen, wir haben die benachbarten Wälder, wir haben extrem viel Verbuschungen zwischen den Weingärten, ganz vielfältige Natur. Es ist Naturschutzgebiet, es ist ein UNESCO-Weltkulturerbe und auch ein sehr, sehr stolzes Wachauer Volk, sage ich mal, das wirklich darauf stolz sein kann, was sie da haben. Mhm. Und diesen neuen Mindset und dieses neue Arbeiten haben wir da über die letzten 20 Jahre umgesetzt und viele, viele, viele kleine Schritte, so quasi Evolutionsschritte, haben sich jetzt geformt zu einer Revolution, wo wir wirklich ganz, ganz neu dastehen. Das, was wir jetzt heute da im Glas haben, Kellerberg 23, würde mal sagen, diese Stilistik haben wir erst seit den Jahrgängen 2021 ungefähr. Da ist es, hat es dann alles so wirklich ineinander gegriffen. 18, 19 haben wir unsere neue Übernahme, Keller, Mikrovinifizierung dann umsetzen können. Und deswegen sprechen wir wirklich von einer Domäne Wachau neu, die wirklich auch eine Art Vorreiter in der Region geworden ist, was Bierbewirtschaftung etc. betrifft.
So, ja, und ganz viele andere Themen.
Genau, viele andere. So, jetzt habe ich viel erzählt, gell? Bis gar nicht zum Frauen kommen.
Ja, nein, ich find ja das Thema Genossenschaft auch so spannend. Also ich habe ja in Südtirol einige Weingüter besucht, das ist auch nicht so weit, zum Beispiel auch von meiner Verlobten zu Hause von Tirol. Mag auch tatsächlich die Region sehr, sehr gerne. Ja. Und da ist es auch gar nicht so untypisch. Also ich glaube, da ist relativ ein großer Bereich auch von der ganzen Weingartenfläche oder wird von Genossenschaften generell bewirtschaftet und so weiter. Aber wie du sagst, also eben eine ganz besondere Art, was ihr vom Genossenschaftsdenken her anstrebt, wo jeder verantwortlich ist für seinen Teil sozusagen. Werbung! Kennst du das? Du hast großartige Weine, aber einfach nicht den Platz oder die richtigen Bedingungen, um sie perfekt zu lagern? Kein Problem, genau dafür gibt's WineWallet. Mit WineWallet kannst du deine Weine professionell einlagern, ohne dir Gedanken über Temperatur, Licht oder Luftfeuchtigkeit machen zu müssen. Dein Wein reift unter perfekten Bedingungen und du behältst in der Web-App immer den Überblick über deine Weinsammlung. Egal, ob du Platz sparen willst, edle Tropfen für die Zukunft reifen lassen möchtest oder den Wert der Weine nicht verlieren möchtest, WineWallet ist die Lösung. Alle Infos und meinen Kontakt findest du unten in den Shownotes. Was ich da so spannend finde, ist ja, dass eure Weinhauerinnen, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, über die ganze Wachau so verstreut sind und ihr deswegen die Wachau so richtig cool abdecken könnt, auch geschmacklich. Ja. Und das war tatsächlich einer meiner ersten Wow-Erlebnisse von meiner Weinkarriere. Das war, glaube ich, Das war damals 2017, habe ich eine, das war wirklich eine augenöffnende Verkostung, Lagenverkostung von Grüner Wettiner und Riesling von eurer Lagenbox. Mhm. Ich weiß nicht, was das für Jahrgang war, es war schon ein bisschen gereift und das war für mich so richtig spannend, von Spitz nach Dürnstein zu verkosten auf der einen Seite und dann aber, also das war für mich wirklich erstaunlich, wie sich da in so wenigen Kilometern geschmacklich so extremst viel tun kann.
Ja.
Und das war für mich so spannend. Wie schafft man das logistisch? Das, man kann sich das ja gar nicht vorstellen, oder? Mit so vielen Weinhauerinnen.
Das ist am Ende des Tages ist es, sag mal, in heutigen Zeiten wie diesen ist es prozesstechnisch, logistisch, administrativ leicht hinzubekommen. Mit moderner IT, also wir haben auch ein neues Weingartenverwaltungsprogramm, GPS gesteuert, und wenn du in einem Weingarten stehst, dann weißt du sofort, wer der Weinhauer ist, Alter des Weingartens, Historie dazu, Bewirtschaftungsform etc.
Mhm.
Und wir kommunizieren auch ständig mit unseren Weinhauern, also bei der Lese sowieso tagtäglich über WhatsApp, internes Kommunikationssystem, SMS, wann welcher Weingarten gelesen wird. Aber das ist auch tief im Verständnis drinnen. Also der Weinhauer, wenn wir jetzt Kellerberg trinken, weiß ja, dass er nicht Mitte September drankommt, ja. Sondern das ist ein Smaragd-Typus, wo wir vielleicht schon eine erste Lese, Vorlese, Negativauslese haben, die wird auch durchgeführt. Aber der Weingarten hat seine Bestimmung. Und die vier Weinhauer, die wir dort haben, haben ja auch ein Verständnis für den Wein. Also die arbeiten jetzt nicht für irgendeinen Wein hin, sondern die wissen, das muss jedes Jahr einer der besten Grüne Veltliner Österreichs werden. Und was aber dahinter noch viel, viel entscheidender ist, was unsere Weinhauerinnen auch haben, ist wirklich eine geballte Kraft an modernem Weinbauwissen, weil wir ständig über das ganze Jahr hinweg auch von Experten, externen Experten umgeben sind, ob das jetzt Weinbauberater sind, Bioberater, Bodenkundler, Pflanzenexperten, Klimaforscher, haben wir sehr, sehr viele Seminare, Workshops, Präsentationen, Weingartenbegehungen. Also das ist gar nicht so leicht, als einzelner Winzer dieses Wissen auch aufzubauen. In der Domäne Wachau können, dürfen, müssen wir uns das leisten und haben da ganz, ganz, ganz viel Wissen bei unserer Weinhauer draußen auch aufbauen können. Und was du vorher angesprochen hast, den Aspekt, also die gesamte Wachau, das ist auch für gar nicht so leicht zu fassen, denn die Wachau ist wirklich super, super komplex. Und für einen Außenstehenden, Wachau ist Wachau, ja, und gibt es halt unterschiedliche Winzer und unterschiedliche Stile. Aber wenn man in der Wachau ist, das ist es gar nicht so selbstverständlich, dass ein Winzer, der in Spitz an der Donau zu Hause ist, also ein unabhängiger Winzer oder auch Weinhauer von uns, das Terroir in Dürnstein verstehen. Das sind schon wieder ganz andere Welten. Man ist vielleicht befreundet, wenn man miteinander in die Schule gegangen ist und da tauscht man sich ein bisschen aus, aber ansonsten ist da relativ viel Abstand dazwischen, auch wenn man jetzt Weißenkirchen mit Arnsdorf vergleicht, also ganz, ganz anderes Verständnis auch von der Reifeentwicklung, von der Bearbeitung und da hat die Domäne auch wirklich als einziges Weingut einen ganz tiefen Gesamtgebietsüberblick und Einblick und tiefste Expertise über unsere Weinhauerinnen, die letztendlich die Experten, also das sind unsere Fachkräfte im Weingarten, woanders brauche ich Angestellte, relativ viele, die muss ich organisieren, die kommen, gehen wieder weg, dann brauche ich Saisonmitarbeiter. Bei uns ist immer Weinhauerin, die selber im Weingarten stehen und letztendlich hochspezialisierte Fachkräfte im Weingarten sind. Man sagt ja, also wenn man das ein anderes Beispiel hernimmt, man sagt ja heute, ein Winzer muss alles können, ein privater Winzer, der muss im Weingarten gut sein, der muss im Keller gut sein, dann sollte er Social Media beherrschen, Buchhaltung, ein bisschen Personalrecht, wenn er mit dem Steuerberater redet. Vertrieb, Marketing, Verkauf in Singapur und in München. Bei uns gibt es Spezialisten in allen Bereichen. Wir haben ein kleines Unterstützungsteam für unsere Gastronomen, so wie der Thorsten. Wir haben ein Vinotheksteam für Veranstaltungen zuständig und wir haben ein Kellerteam und dann gibt es die Weinhauerinnen und die haben nur einen einzigen Job. Einen einzigen Job und der ist der, die allerbeste im Weingarten zu sein. Und da können sie sich 100% darauf konzentrieren. Und das weiß man, das, was man mit voller Begeisterung und durchgehend auch macht und sich auch wirklich darauf konzentrieren kann, da kann man auch wirklich ganz, ganz, ganz hohe Expertise aufbauen.
Mhm.
Und das ist bei uns der Fall. Und da sehen wir mittlerweile, was früher so als vermeintliche Nachteile und ja, und macht jeder, was er will da draußen und jeder unterschiedlich, sehen wir mittlerweile als ganz, ganz großen Vorteil, was eine Genossenschaft sein kann. Mhm. Und wir sind groß, eine große Struktur, das sind 400 Hektar, also ein Drittel der gesamten Wachau. Und wir haben unsere Weine auch bei Bill und Spar, aber nicht, weil wir groß werden wollten und von 30 auf 50 Hektar, von 50 auf 80 und von 80 auf 150 Hektar gewachsen sind und Umsatz und Regalplatz haben wollten. Nein, die Domäne Wachau hat eine Verantwortung in der Region, die ist uns übergeben worden, die nehmen wir wahr und das sind auch ganz, ganz strikte Trennungen. Also wir haben auch Weinstile, Herkünfte, die in der Ebene sind, da kann man auch mit dem Traktor durchfahren, mehr mechanisieren. Das ist dann ein ganz anderer Stil, als wenn ich dann wirklich auf den steilen Terrassen, wo es dann ganz, ganz handwerklich auch zugeht, bin.
Mhm. Ich finde, was man nicht vergessen darf bei dem Thema ist, ich glaube, da ist Österreich teilweise auch leicht verschlossen zu dem Thema, wo du gesagt hast, dass sich die Weinhauerinnen da speziell jetzt auf die Arbeit im Weingarten da konzentrieren. Mhm. In anderen Regionen ist das ja teilweise ja sehr typisch, wenn man in der Champagne schaut oder in der Burgund, wo sie Einzelne wirklich auf den Weingarten konzentrieren und andere wirklich dann darum, den Wein zu machen oder den Wein zu vermarkten. Also ich glaube, dass man da einfach vielleicht ein bisschen aufgeschlossener wieder mehr sein kann.
Genau. Wichtig ist, dass das ganz, ganz stark ineinander verschränkt ist, dass das eine nicht einfach nur Traubenproduzenten sind und quasi dann ein anonymes Produkt abliefern, sondern dass die im Weingarten sind, auch ein tiefes Verständnis für das Terroir haben, für den Weinstil haben. Mhm. Und umgekehrt, die das verantworten und Trauben dann verarbeiten, also ein Kellerteam, dann auch ganz, ganz, ganz viel Erfahrung und Verständnis für den Weingarten haben. Das macht auch, glaube ich, den guten, modernen Winzer aus, dass es ineinander verschränkt ist. Und früher hat man davon geredet, ja, da gibt es die Berater für den Keller und dann gibt es die Weingartenverantwortlichen und dann gibt es vielleicht sogar noch eine Kluft dazwischen. Aber in Österreich, in unseren Strukturen, ist das eher eine gewachsene Verbindung. Und das ist in der Wachau auch etwas ganz, ganz Besonderes. Denn alles, was wir tun, ist letztlich aus dem Weingarten kommend. Also im Keller können wir das gerade noch begleiten, die Qualität, die im Weingarten steht. Deswegen an allererster Stelle stehen immer die Weinhauerinnen, die im Weingarten sind.
Mhm. Ich finde ja, das Thema, was du angesprochen hast mit Bilder und Spar, also da muss ich schon sagen, dass für mich die Domäne Wachau ein Weingut ist, die diese Bereiche trotzdem am besten abdecken. Ich glaube, das ist extremst bemerkenswert, dass man es schafft, auf der einen Seite bei den Endkonsumentinnen da so gut anzukommen und in der Gastronomie, glaube auch für euch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, oder? Und auf der anderen Seite aber trotzdem auch diese Linie wahnsinnig gut macht. Und da würde mich interessieren, wie man das schafft. Also ich glaube, es geht ja nicht nur darum, dass der Wein einfach bei beiden Linien sehr gut ist. Ich weiß nicht, um was es da geht, aber ich finde es so spannend, dass ihr in beiden Segmenten sehr gut einfach repräsentiert seid und gut angenommen werdet.
Ja, also letztendlich geht's wirklich um eine nachhaltige Verantwortung in der Region. Wir haben eine gewisse Größe, wir haben eine gewisse Struktur und die Wachauer Weinlandschaft ist extrem vielfältig. Mhm. Das heißt, ich kann auch hier wirklich ganz, ganz unterschiedliche Stile darstellen. Wir machen am Ende des Tages eine Vielzahl an unterschiedlichen Weinen, so 60, 70 verschiedene Weine. Das ist diesem super komplexen Terroir auch geschuldet. Mhm. Da haben wir auch die Verantwortung und da gehen sich auch ganz, ganz unterschiedliche Stile aus, eben sehr, sehr charmante, schon früh zugängliche, ein bisschen weichere, sehr fruchtorientierte Stile, die vielleicht von ein bisschen tieferen Böden kommen oder eben auch dann auf dem anderen Ende der Skala ganz, ganz karge, stahlige, straffe, super, super asketische Weine mit einem super Trinkfluss, also wenn ich im Spitzer Graben bin, das ist dann super handwerklich auch bearbeitet wird, extrem steile Terrassen, aufwendig Trockensteinmauern noch zu bewirtschaften. Und dazwischen gibt es viele, viele, viele Schattierungen und deswegen auch ein großes Weinsortiment und auch eine relativ breite Vertriebsstruktur, aber ganz wichtig, sehr, sehr, sehr authentische Weine, die wirklich vom Weingarten, von der Region auch erzählen.
Mhm. Weil ich ja bei mir so ein bisschen die Pflicht sehe, die jungen Sommelier und Sommeliers das ein bisschen zu unterstützen, weil ich weiß, dass da immer ein paar draußen sind, die das auch regelmäßig weiterbilden, selbst mit dem Podcast. und vermutlich jetzt nicht da die Zeit und die Energie da ist, alle 60 Stile bei euch zu probieren. Was sagst du denn, wenn die jetzt zu Hause sitzen und ein Sechserbackerl bestellen möchten? Was für Weine, damit man so ungefähr die Wachau mal kennenlernen kann? Mhm. Was sollte da dabei sein? Was für Orte, was für Smaragd, Federspiel oder was auch immer, was sollte man da probieren?
Ohne jetzt gleich definitiv auf einzelne Weine einzugehen, würde ich sagen, also Wachau extrem vielfältig. Ganz, ganz bekannt ist natürlich das linke Ufer, also nördlich der Donau. Und wenn wir da abdecken, spitzer Graben, dann brauche ich die Mitte mit Weißenkirchen. Und dann brauche ich die Ostwachau mit Dürnstein und Leuben. Also da habe ich schon mal drei Herkünfte. Und irgendwas brauche ich auch von der anderen Seite, also rechte Donauseite, südlich der Donau. Mhm. Sehr, sehr, sehr spannende Region auch geworden. Ist überhaupt, also wie ich vor 20 Jahren angefangen habe, hat vom Spitzer Graben niemand gesprochen und da hat man Peter Malberg vielleicht noch ein bisschen belächelt, aber heute die mitunter besten Weine von Top-Winzern dort kommen, in einer der super spannenden Regionen, und genauso ist es die rechte Seite. Und und da wir ein kühles Randklima sind, also die Wachau ist das kühlste Klima in Österreich, wir lesen am spätesten, aber nicht, weil wir Überreife wollen, sondern weil einfach die Reife auch später kommt. Das bedeutet auch lange, lange Hängezeit, lange Zeit für den Rebstock, Mineralstoffaufnahme, Nährstoffaufnahme, Komplexität im Wein aufzubauen. Ist die Region auch von den Höhenlagen sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, ich kann weiter variieren, auch mit Federspiel, Smaragdstile. Spreche bewusst von Stilen und jetzt nicht von Qualitäten und Kategorien. Das ist in den 80er Jahren ins Leben gerufen worden. Ich hole jetzt zwischendurch ein bisschen aus, dass man das auch
das passt abdecken perfekt.
Kann. Aber ich komme dann schon einmal zurück auf deine sechs Flaschen, die wir ausstellen. Ist in den 1980er Jahren ins Leben gerufen worden, und damals war das natürlich eine ganz andere Idee. Da hat noch keiner von Klimawandel gesprochen, und das war auch der richtige Zugang. Denn Wein hat damals eine andere Kultur gehabt, und das war einfach eine gute Vorgabe. Je länger ich warte, je höher der Alkohol, desto besser der Wein. Ist heute natürlich anders zu sehen. Alkohol kann in vielen Fällen eine Folgeerscheinung sein, muss aber nicht. Also wir haben Federspiele und Smaragdweine, die haben beide 12,5 Volumensprozent Alkohol, aber die Hängezeit und die Struktur des Weines ist eine ganz andere. Mhm. Also es geht um die Stilistik des Weines. Federspiel ist immer ein bisschen straffer, ein bisschen heller, ein bisschen feinfühliger vom Stil her, und der Smaragd hat einfach mehr Kompaktheit. Um das kurz abzukürzen, also so ein Sechserpaket, der Grönwiedliner, Smaragd Kellerberg passt da sehr, sehr gut hinein. Ein Achleitenwein sollte dabei sein, haben wir im zweiten Smaragd dabei. Würde unbedingt was aus dem Spitzer Graben nehmen, Riesling Trenning oder Riesling Bruck hätten wir dabei. Von der rechten Seite vielleicht Grönwiedliner Federspiel Kreuzberg, ganz eine klassische Lage. Jetzt sind wir bei 1, 2, 3, 4 Weine, und einen fünften nehmen wir dazu. Was suchen wir uns da aus? Ja, vielleicht den Singeril, Riesling Singeril als Ikone Österreichs. Gehört auch unbedingt dazu.
Und wenn da noch irgendwie Platz im Kissel ist, dann unbedingt was Süßes dabei. Also ich bin ein Verfechter von süß. Also Prädikatswein, auch ein Klassiker in der Wachau, oder?
Ja, Butritis aus der Wachau, das ist so in den Mitte 90er Jahre wirklich, wirklich bedeutend geworden. Wir wissen die Story, dass auch im trockenen Wein ein bisschen Butritis mitverarbeitet wird, aber über das reden wir. Also ja. ein Thema, das durchaus noch oft diskutiert wird. Aber da wir ein kühles Randklima sind, wir haben die Donau, irgendwann regnet es auch während der Lese, wenn wir sehr, sehr spät lesen. Also Butritis ist schon früher das ein oder andere Mal vorhanden, und da gibt es immer wieder ganz, 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 ganz tolle große Süßweine aus der Region.
Das ist vielleicht ein spannendes Thema, wie sich der Geschmack generell verändert hat, also jetzt nicht nur von den Weinen, sondern auch von den Konsumentinnen da draußen. Weil wenn du sagst, du bist jetzt 20 Jahre Domäne Wachau. Was würdest du sagen generell, also jetzt nicht nur von dem Geschmack, auch von dem Weinen von euch, sondern auch von den Leuten da draußen, von den Weinliebhabern da draußen, hat sich der Geschmack schon verändert? Also wenn ich jetzt denke, mein Papa trinkt was anderes von der Stilistik her, wie mein Opa und wie ich, was hat sich da verändert?
Ja, also ist schwierig zu sagen, ob man da jetzt wirklich komplett konträre Welten vor sich hat. Ja. Also natürlich auch dem Zeitgeist folgend. Aber man kann schon sagen, dass heute ein bisschen frischer, eleganter, leichtfüßiger getrunken wird. Was jetzt nicht heißt, dass kräftige, kompakte Weine quasi komplett out sind. Es muss einfach für den Moment, für die Situation, für das Essen, für das Atmosphärische passen. So bin ich so frech, wenn ich im Winter am Arlberg auf der Terrasse sitze, trinke ich vielleicht was anderes, als wenn ich jetzt eine super moderne Küche in Wien im Tieren bin und da geniale Kombinationen auch habe. Glaub, die Weinwelt ist irrsinnig groß und irrsinnig vielfältig und selbst die Wachau hat ja unterschiedliche Stile und für alle gibt's da draußen Weinliebhaber und selber trinke ich auch ganz, 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 ganz breit aufgestellt und vielfältig. Alleine schon das Spannende, mal was anderes zu kosten, kennenzulernen. Nur als Beispiel, gestern durfte ich reinkosten in einen Gigal Condrieu La Dorian, in einen Reifen. Und das ist ja eine Bombe von Wein, Säure relativ niedrig, aber trotzdem wieder so charaktervoll. Also sowas entspricht überhaupt nicht dem modernen Weinstil, weil es 14,5 Alkohol hat und relativ wenig Säure. Aber trotzdem wieder so eine Eigenständigkeit und so viel Charakter hat, dass das wirklich zum Zurücklehnen und wirklich zum Genießen auch ist.
Ist es vermutlich auch der Weg in die Zukunft oder charaktervoll authentische Weine zu machen, oder?
Ja. Ja. Auf das kommen wir dann später noch zurück, aber da kommt eine 50-Jahre-Frage.
Ja, also, genau, so ist es. Der Klassiker beim Probestück-Podcast, genau. Was mich noch interessieren wird, und wir haben das auch teilweise mittlerweile ist die 110. Folge jetzt da heute mittlerweile. Und wir haben das doch in einigen Folgen gehabt, immer das Thema von kleinen Winzern, Winzerinnen und von wenig Produktion. Und das sind ja meistens dann die raren, besonderen Weine, wo vielleicht sogar eine Flaschennummer draufsteht. Mhm. Und es hören ja doch immer, es gibt ja Österreich oder international, also generell in der Weinwelt, Wahnsinns-Top-Weingüter, die aber trotzdem halt einfach von der Rebfläche her etwas größer sind. Und da würde mich deine Meinung interessieren zu dem Thema Qualität und Menge. Mhm. Weil, also ich habe auch in anderen Podcasts, wo zum Beispiel auch du schon zu Gast warst bei Terroir Analetten, beim Willi, auch das Thema, oder sagen wir es mal so, es kommt ja immer wieder mal auf, das Thema, und diskutiert man doch unter die einzelnen Sommeliers und so weiter. Ja. Was ist da deine Meinung zu dem Thema?
Ja, also der pauschale Zugang, wenn etwas große Menge hat, sehr große Menge, dann ist dem letztendlich schon schwer abzusprechen, dass es ein charaktervoller Terroirwein ist. Große Menge meine ich aber jetzt wirklich Markenweinen, wo es dann wirklich in die Millionen Flaschenzahlen hineingeht, wo Wein ein landwirtschaftliches Grundprodukt ist und je nach Bedarf zugekauft wird, im Fass zugekauft wird. Da gibt's dann wirklich massiv Traubenlieferanten, wo einfach ein Weinstil eingestellt wird, verfolgt wird und dann abgefüllt wird. Das muss ja jedes Jahr gleich schmecken. Mhm. Aber in einer gewissen Struktur, und das können 10 Hektar sein, das können 70 Hektar sein, das können 100 Hektar sein. Wenn man das gut organisiert, kann man, wenn man diese 50 Hektar, 10 Hektar, wie auch immer, dann entsprechend kleinteilig auch darstellt, schon ganz, ganz Großartiges machen. Bei uns mit 400 Hektar ist das eine ganz andere Dimension. Wir haben uns aber auch komplett neu erfinden müssen. Das heißt, das, was wir heute tun, dafür gibt es auch keine Benchmarks, dafür gibt es auch keine Vergleiche. Das heißt, wir haben wirklich alles neu erfinden müssen, wie wir Weingarten verwalten, wie wir Qualität definieren, wie wir im Keller arbeiten. Auch wenn die Gesamthektaranzahl groß ist, alles, was wir jetzt so angesprochen haben, sind relativ kleine, sehr kleine Flaschenproduktionen. Also wir machen einen riesen Kellerberg, 3000 Flaschen. Also das ist fast alles in ein paar tausend Flaschenzahlen darzustellen, weil die Flächengrößen in der Wachau und die Kleinstrukturierung das eben auch so gar nicht anders zulässt. Mhm. Das heißt, die Eigentumsverhältnisse sind ja auch alle sehr, sehr, sehr kleinteilig. Jetzt haben wir natürlich einen gewissen Anteil auch an einer Fläche, ob das jetzt nach Riedbruck ist oder Singeriedl. Singeriedl, nur als Beispiel. Singeriedl ist eine relativ kleine Riede in der Wachau, ist ein gutes Beispiel, so knapp unter 7 Hektar, so 6-7 Hektar. Ein Drittel davon, circa ein Drittel plus minus, macht das Weingut Franz Hirzberger, bekannt mit Singeriedl, kennt man Riesling. Mhm. Ein Drittel davon macht die Domäne Wachau vom Singeriedl, das war mit mehreren Weinhauern. Und das letzte Drittel teilt sich wieder unter andere kleinere. Manche kennt man noch, Franz Josef Kritsch, Hofstädter, Auf, also da gibt es noch mehrere Eigentümer. Aber jeder macht davon, also von den ganz kleinen dann oft nur ein paar hundert oder tausend oder 2000 Flaschen und die zwei stärkeren Eigentümer am Singrills ist halt Hirzberger und Domaine Wachau. Aber da ist aber auch die Menge begrenzt und das ist jedes Jahr ausverkauft und da kann man unabhängig jetzt von der Gesamtgröße ganz, ganz, ganz große eigenständige Qualität herausbekommen, wenn man den Weingarten versteht und quasi auch seiner Vision folgend auf einen bestimmten Stil auch hinarbeitet.
Mhm. Ich meine, ich verstehe schon von manchen Leuten den Ansatz zu sagen, okay, ich habe jetzt davon den 200 Flaschen eine Flasche bekommen, aber von der Qualität her ist es ja schwierig zu definieren, warum jetzt, keine Ahnung, 4.000, 5.000 Flaschen jetzt schlechter schmecken sollen wie, genau, wie 200. Ja. Ich glaube, da sind wir dann eben bei dem Punkt. Vor allem, weil, also ich finde es ja auch so schön, dass eben nicht nur die Lagen mittlerweile diese Bedeutung gewinnen, sondern auch diese Ortsweinthematik, was immer mehr wieder kommt. Ja. Und das finde ich auch schön. Und da ist auch eine gewisse Menge da. Und ich denke mir, wenn der Wein so authentisch und gut ist, warum dann nicht auch gern mehr? Dann ist es ja umso schöner, wenn man den auch öfters probieren kann, wie, genau, wie ja, zwei, ja, dreimal. Ja.
Und was halt bei uns als Domaine Wachau eben das Spezifische auch ist, dass halt wirklich extremes, starkes Handwerk dahinter steht, ganz, ganz Mechanisierung. Und unser Konzept, das, was wir als Domaine Wachau umsetzen, letztendlich auch wirklich einzigartig ist, weltweit einzigartig. Also da gibt es nichts Vergleichbares. Dieses komplexe Terroir auf diesen ganz, ganz kleinen Strukturen, auf diesem extrem hohen Qualitätsniveau dann auch umzusetzen, das macht es weltweit einzigartig. Und das sage ich auch immer, weil ich ja selber nicht Domaine Wachau bin. Ich darf die Domaine Wachau begleiten. Da dürfen wir in der Wachau, da dürfen wir in Österreich schon auch wirklich sehr, sehr, sehr stolz darauf sein, dass es so etwas gibt wie die Domaine Wachau und die Weinhauerinnen dahinter. Und wir stehen ja auch, wenn man das Thema Handwerk und handwerkliches Arbeiten im Weingarten jetzt auch betrachtet, ja auch auf einem Scheideweg, also generell Landwirtschaft, also wo stehen wir in Zukunft? Und der eine Weg ist, ich mechanisiere alles durch, also mit mehr Maschineneinsatz und noch mehr Maschineneinsatz. Und das gibt's auch in Weinbau, dass viele Winzer einen Rebstock gar nicht mehr angreifen müssen. Also da wird alles über den Traktor gemacht und über Maschinenaufsatz bis hin zur Maschinenlese. Das halt dann schon eine Standardqualität ist, also da kann ich dann nicht mehr viel variieren und vorlesen. Oder ist der andere Zugang, ist eben das sehr, sehr authentisch handwerkliche. Das sind dann meistens kleinere Strukturen, Familienstrukturen, die überblickbar sind, wo ich mit wenigen Mitarbeitern dann ganz tolle schaffe. Und da innerhalb dieser Ideen ist halt so etwas wie eine moderne Genossenschaft, wie die Domaine Wachau, dann schon eine ganz, ganz eigene Stellung und Ausnahme auch.
Was ich auch noch so spannend finde, weil wir schon ja das Thema jetzt öfters angesprochen haben, dieser Wandel die letzten 20 Jahre. Ja. Ich glaube, ein riesengroßer Punkt darin, bei diesem Wandel, war ja auch die Bewirtschaftung von der Biofläche zum Beispiel, was sicher mit unter einer der größten Veränderungen, oder? Würdest du das so sagen?
Ja, also das Bio-Bewirtschaftung ist ein Teil des Ganzen. Bio-Bewirtschaftung löst jetzt nicht alle Probleme der Welt. Würde so einen Schritt weitergehen, Bio-Bewirtschaften sagt dir, das darfst du nicht tun, das darfst du nicht tun, du darfst keine systemischen Mittel verwenden, du darfst keinen Agrochemikalien verwenden, keinen Kunstdünger verwenden, aber Bio-Bewirtschaftung sagt dir noch nicht per se oder explizit, so du musst auf Biodiversität setzen. Das kann man dann, also da ist schon ein ganz starker, also man weiß aus vom amerikanischen Markt, habe ich mal einen Bericht gelesen, dass nur ein Drittel aller biozertifizierten Betriebe in USA auch wirklich Bodenbegrünung zum Beispiel machen und ein zwei Drittel machen es gar nicht. Bodenbegrünung, aktives Bodenleben, lebender Boden ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Tools, also kein offener Boden mehr, also das ist alte Schule. Der Idealzustand wäre, wenn ein Boden gar nicht mehr bearbeitet wird, gerade mal um die Bodenbegrünung auszusehen oder den Boden gar nicht mehr aufzumachen. Das aktivste Leben des Bodens ist in den ersten 10 bis 15 Zentimeter, also dort sind die ist die höchste Anzahl Milliarden von Mikroben, mikrobakterielle Aktivität, und wenn ich dort reinarbeite, das umschichte mit einem Pflug, mit einer Egge, dann zerstöre ich dieses Bodenleben. Ganz wichtig ist Bodenbegrünung, da kann ich die Bodentemperatur niedriger halten, also man weiß das auch, dass ein offener Boden um 3, 4, 5 Grad höhere Temperatur hat als ein begrünter Boden. Die Evaporation, Wasserverlust ist deutlich geringer durch die Bodenbegrünung habe ich eine bessere Struktur im Boden, es wird besser Wasser aufgenommen, es wird besser Wasser gehalten. Also eine Vielzahl an Vorteilen, die hier gegeben sind. Aber es ist ein anderer Zugang, es ist ein anderes Denken. Und Weinhauerinnen lernen auch damit zu arbeiten, individuell zu arbeiten, denn Bodenbegrünung ist nicht Bodenbegrünung, sondern die muss sehr, sehr individuell auf die Bodenart angepasst werden, an die Niederschlagssituation, an Höhenlagen, an pH-Wert des Bodens. Also da muss man ganz, ganz stark auch variieren. Und da gibt's aber dann auch andere Tools, die sehr, sehr, sehr wertvoll sind. Eben Kompostierung, um hier ein Kreislaufsystem auch zu initiieren. Wir haben ein Forschungsprojekt zur Unterstockbegrünung, also dort, wo Beikräuter, Herbizide quasi bearbeitet wurden, früher mit Herbiziden und Glyphosat, das haben wir lange hinter uns gelassen, das ist schon lange kein Thema mehr. Jetzt wird es dort mechanisch bearbeitet, das war sehr, sehr zeitlich aufwendig und ideal wäre, dort auch eine Bodenbegrünung zu finden, die eine nicht allzu starke oder eine möglichst geringe Wasserkonkurrenz zum Rebstock darstellen. Das sind so Forschungsprojekte, die wir gerade durchführen, auch mit der BOKU gemeinsam. Und gesamt kann man das dann, wie vorhin angesprochen, als regenerativen Weinbau bezeichnen. Die biodynamische Sichtweise ist da sehr, 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 sehr wichtig, um wirklich einen gesamtheitlichen Blick auf unser Tun zu haben und nicht einfach den Weingarten betrachten, so ich brauche ein Produkt draus, sondern das ist etwas, mit dem wir leben, das wir der nächsten Generation auch übergeben wollen und müssen. Auch wichtig, alle Entscheidungen, die wir treffen als Domäne Wachau, unsere Weinhauerinnen, ist in Generationen gedacht. Also alle Entscheidungen betreffen eigentlich die nächste Generation, die Kinder und Enkel. Für die sollen das dann positiv auch bewerten können.
Ja, und ich glaube auch, wie du auch schon sagst, als Vorbild, ich meine, man steht ja aus Domäne Wachau auch als Wachau, nicht, wenn man schaut, es hat ja sehr viel international unterwegs, repräsentiert auch die Wachau Österreich sehr, sehr groß. Und ich glaube, dass da generell, also jetzt wenn wir über ganz Österreich sprechen, da österreichischer Wein mittlerweile international eben gerade auch für diese Nachhaltigkeit steht. Ich glaube, unter den Top 2, 3 von den Rebflächen her, was wirklich bio oder nachhaltig bewirtschaftet werden. Ja. Also ich glaube, da hat sie ein großer Vorreiter und ich glaube, das war ein riesengroßer Schritt und ein sehr wichtiger Schritt und hat ja der Qualität sozusagen nichts Schlechtes getan, sondern eher fast sogar was Positives.
Na, sowieso. Also das geht letztendlich natürlich auch so. Also ich kann es jetzt nicht reduzieren, so was ist im Glas und nur das, was im Glas ist, entscheidet. Also da glaube ich, dass heute die Haltung der Weintrinker, der Sommelier ist, der Verantwortungsträger schon darüber hinausgehen soll, sondern auch, was steht dahinter, welche Menschen stehen dahinter, welche Bewirtschaftungsform steht dahinter, welche Philosophie, welche Idee. Nur zu sagen, das, was im Glas ist, ist wichtig, wird nicht mehr genügen. Aber das, was im Glas ist, was wir jetzt im Glas hier haben, traue ich mich zu behaupten, das ist auf Augenhöhe mit den besten Winzern der Region, des Landes, um da auszuholen. Also uns ist auch wichtig, nicht eine der besten Genossenschaften zu sein. Wir wollen nicht eine der besten Genossenschaften der Welt sein. Wir wollen auch nicht die beste Genossenschaft der Welt sein, sondern wir wollen einer der besten Weinproduzenten, einer der besten Weingüter des Landes, der Region sein und dort auf Augenhöhe betrachtet werden und nicht so quasi in der Sonderklasse einer Genossenschaft. Für Genossenschaft sind sie eh gut oder für die Größe machen sie eh tollen Wein. Nein, da sind wir drüber hinaus, da sind wir deutlich viele, viele, viele Schritte weitergegangen. Und wenn man unsere Weine heute in einer Blindverkostung steht, das spielt oben mit. Wir haben unseren eigenen Stil, wie vorher angesprochen, und das sind sehr, sehr präzise, sehr elegante, sehr transparente Weine, mit einer gewissen Struktur auch am Gaumen, eine gewisse Länge. Also die sind jetzt nicht super schlank, also die haben schon eine gewisse Struktur, aber einen hohen Grad an Feinheit und Eleganz natürlich auch.
Ja, wie gesagt, also ich bin ein großer Fan und wie du sagst, der Anspruch ist da nicht das beste Weingut nicht im Supermarkt zu sein, sondern einfach generell authentische, gute Weine zu machen und die Wachau bestmöglich zu repräsentieren. Und ich glaube, diese Kargheit von den Böden und von der kühlen Lage, weil Wachau jetzt nicht unbedingt da die heißeste Lage generell, wie du schon sagst, die ist in Österreich, spiegelt sie einfach sehr gut wider, ja. Absolut. Also muss ich echt sagen. Weil du schon angesprochen hast, kurz diese Probeschluckfrage da draußen, also diese 50 Jahre. Und ich glaube, dass das speziell da und mit dir wirklich ein sehr spannendes Thema ist. Deswegen würde ich da zum Schluss jetzt wirklich nochmal den Fokus draufsetzen. Was glaubst du denn jetzt, da haben wir schon über die letzten 20 Jahre so ein bisschen gesprochen, was glaubst du denn, wie es denn weitergehen wird so mit der Weinwelt oder der Domäne generell?
Ja, also wir sind aktuell in einer sehr, sehr, sehr neuen Situation, also nicht nur als Domäne Wachau, sondern generell die Weinwelt und alle Winzer gemeinsam. Wir haben bis zur Pandemie alle einen sehr, sehr dynamischen Markt für uns gehabt und man hat das Gefühl gehabt, es wird immer mehr getrunken oder neue Märkte werden erschlossen und Länder und Gesellschaftsschichten, die vorher keinen Wein getrunken haben, trinken dann plötzlich viel Wein. Also es war dynamisches Wachstum auf allen Ebenen. Die Pandemie, Corona hat es dann ein bisschen verschleiert, weil da kam es dann nochmal zu Spitzen und zuerst Gastronomie nicht, aber dafür dann im Handel und dann wieder umgekehrt. Und ja, jetzt sind wir ein bisschen ausgenüchtert alle, sprichwörtlich. es wird weniger getrunken, es wird noch weniger getrunken. Junge Leute trinken weniger und Wachstumsmärkte in dem Sinn gibt es gar keine mehr. USA ist ständig ein Wackelkandidat, weiß man nicht, wie es weitergeht. Und es wird zu, ich vermute mal, dass es zu Veränderungen kommen wird in der Weinbranche. Sage jetzt mal so frech, also wenn Österreich nicht mehr, was sind es dann, sonst 44.000 Hektar, die wir jetzt haben, dann in 5 bis 10 Jahren nur mehr 38.000 Hektar haben wird, dann wird so sein müssen. Also man wird das nicht mit Kraft und Gewalt erhalten können, sondern das wird die natürliche Entwicklung sein. Auf der anderen Seite bin ich davon überzeugt, dass gut gemachter, authentischer Wein, und da spreche ich jetzt von der Wachau, ob das jetzt bekannte Winzernamen sind, ob das die Domäne Wachau ist, dass das Bestand haben wird. Also da auch gleich eingehakt, wir machen keinen alkoholfreien Wein, sondern wir setzen auf das authentische Terroir und auf das, was wir im Weingarten machen, dass wir das möglichst transparent und unverfälscht quasi auch auf die Flasche bringen. Und dafür wird es nach aktueller Einschätzung, aber das wissen wir nicht, was in 20, 30, 50 Jahren sein wird.
Langer Zeitraum.
Aber nach aktueller Einschätzung vertrauen wir diesem Zugang, dass gute Kulinarik, gutes Essen, authentisches Essen, sehr qualitatives Essen und dazu auch qualitativer guter Wein ihren Platz haben werden.
Ja, es ist natürlich immer die Glaskugelfrage, die sehr, sehr schwierige Frage. Aber ja, ich glaube, diese Konzentration, wie du sagst, eben gutes Essen, gute Weine dem Gast zu haben, ist ein schöner Ansatz. Was mich da aber nur interessieren würde, weil ich glaube, wenn du sagst, authentisch, reduzierter, auch von den zum Beispiel nicht von den Weinen her, sondern auch von den Rebsorten und von den Lagen und so weiter und vom Geschmack her. Was würdest denn du sagen, für was steht denn die Wachau? Jetzt da haben wir lang über die Domäne, wir haben Grüner Veltliner gehört, wir haben Riesling gehört. Mhm. Ist es die Wachau, Grüner Veltliner, Riesling? Oder gehört da vielleicht, keine Ahnung, ein Grauburgunder, ein Neuburger, Traminer, keine Ahnung, auch was dazu? Oder sind das Spezialitäten von der Wachau oder Einzelheiten?
Ja, also das haben wir, glaube ich, in vielen, vielen Weinbaugebieten und Regionen. Die Wachau steht für Grün, Veltliner und Riesling. Mhm. Das sind die zwei wichtigsten Rebsorten. Also jetzt kann ich es nur von sagen. Also die zwei Rebsorten machen bei der Domäne Wachau 90% aus. Mhm. Und die restlichen 10% teilen sich dann auf zwischen eben ein bisschen blauer Zweigelt, wo wir auch sehr viel sehr guten Rosé machen. Wir haben tollen Pinot Noir, Cool Climate Pinot Noir, wir haben ein bisschen Chardonnay, wir haben ein bisschen Muscatella, Neuburger, war mal wichtiger, wird weniger wichtig aufgrund der weinbaulichen Bedingungen. Aber es ist alles echte Wachauer Herkunft, authentischer Wachauer Wein. Aber natürlich stehen Grüner Veltliner und Riesling da absolut an der Spitze. Mhm.
Oder würdest du sagen, dass die Rebsorte jetzt per se gar nicht so den Einfluss hat, weil das haben wir auch die letzten 110 Folgen ziemlich oft diskutiert und philosophiert. Oder wie siehst du das aus Domäne, weil ihr ja sehr viele verschiedene Lagen und Regionen.
Ja, also die Rebsorte wird wichtig bleiben, sehr wichtig, aber ist bei uns ganz, ganz offensichtlich, weil bei uns beide Rebsorten sehr, sehr oft in einer Riede auch stehen. Das heißt, die Riede ist das Wichtigste und die Rebsorten dahinter sind unwichtig und das interessiert keinen mehr. Nein, ich möchte schon wissen, trinke ich einen Grünen Veltliner, trinke ich einen Riesling. Die beiden Rebsorten teilen sich das Terroir auch sehr, sehr, sehr gut. Also dort, wo der Grüne Veltliner nicht mehr kann, dort kommt dann der Riesling zum Einsatz und der macht es dann hochprofessionell, wenn es dann ganz hohe Lagen sind, ganz karge Böden, steinige Böden. Es gibt Bereiche, wo sich die beiden Rebsorten auch teilen, und es gibt Bereiche, wo dann nur mehr der grüne Veltliner sein möchte oder kann, weil es dem Riesling dann einfach zu tiefe Böden und zu viel zu tiefe fette Böden auch sind, wo der Riesling dann einfach seine Straffheit nicht mehr hinbekommt. Ich möchte wissen, ist es ein grüne Veltliner, ein Riesling, und Rebsorte wird soweit ich jetzt vorausdenken kann, immer eine ganz ganz wichtige Bedeutung haben und wird auch am Etikett stehen.
Super, mir ja ganz wichtig. Bevor dass du die letzte Frage stellen kannst, wenn du eine mitgenommen hast, würde mich nur interessieren, was du sagst, weil wir haben jetzt da sehr viel auch über eure klassische Linie gesprochen. Und wenn man als Sommelier mal vielleicht was Neues probieren will oder was Neues empfehlen will den Gästen oder zu Hause was Neues herzeigen will, gibt's ja auch die, ich nenne es jetzt mal Backstage-Linie. Ja, genau. Wie ist dazu gekommen und wie geht's damit weiter vielleicht?
Ja, also Domänenwacher Backstage war mal und ist immer noch ganz, ganz wichtig für uns. Aus unterschiedlichen Beweggründen, das war so ein bisschen ein Lernprozess, Dinge auszuprobieren, ganz, ganz absurde Dinge auch mal zu machen, exotische Dinge. Wer hätte sich einen gespritteten, fortified grüne Veltliner vorgestellt, der quasi nach dem Vorbild südfranzösischer oder gespritteter Weine gemacht wird oder weißer Portwein ähnlich.
Und sehr gut ankommt.
Genau, auch sehr, sehr gut ankommt. Manches kommt auch aus dem Weingarten, eine Uraltsparzelle von einem gemischten Satz aus den 1920er, 1930er Jahren. Also alles, was quasi nicht in dieses sofort im Kopf vorhandene klassische Bild der Wachau passt, grüne Veltliner Riesling, vielleicht noch Neuburger und sehr terroirbezogen, Federspiel Smaragd. Das ist dann die Domäne Wachau Backstage Bereich. Da haben wir sogar einen eigenen Keller bei unserem Weingut, wo wir auch mit alternativen Gärbehältnissen arbeiten, mit spanischen Tonamphoren, mit georgischen Tonamphoren, mit italienischen Amphoren, mit Stein, mit Granit, mit Betonfässern.
Marmor.
Marmor, genau, ja. Richtig, wo wir drinnen vergären und ausbauen. Für uns ganz, ganz, ganz wichtig. Vielleicht nicht mehr so ganz wichtig, wie es vor 10, 5 Jahren war, weil unsere Klassiker jetzt ganz, ganz stark in den Fokus gerückt sind. Und sehr viele oder so manche Ideen und oder Ansätze von der Backstage-Linie in ganz kleinen Ausmaß auch in die Klassiker übergeführt wurden. Ob das jetzt zum Beispiel ein höherer Trübungsgrad bei der Vergärung ist, also weniger entschleimen, ob das länger auf der Vollhefe ist, zum Beispiel nach Ende der Gärung, ob das sehr, sehr lange Feinhefezeiten sind, Schwefelmanagement, ein kleiner Anteil an ganzen Trauben, und wenn das nur ein 0,5% ist, das da mitgärt, also da haben wir ein bisschen was übergeführt, ohne dass das jetzt anders schmeckt, aber es gibt im Wein eine gewisse Struktur. Und und wir haben dann einige Weine, die sind super, super wichtig, auch wie unser Grüne Veltliner, der gesprittete Grüne Veltliner, ein Süßwein, der ohne Botrytis auskommt und eine super schöne Balance hat und für manche mittlerweile zum Klassiker geworden ist, erst jetzt vor ein paar Tagen in einem 2-Sterne-Restaurant in der Menübegleitung zum Dessert serviert worden. Niederlande ganz, ganz erfolgreich, weil er sowohl Käse als auch Dessert kann, dieser Grüne Veltliner gesprittet. Also ist schon ganz wichtig für uns.
Ich mag sowas sehr gern tatsächlich auch. Aber wie du sagst, cool, einmal was Neues zu probieren. Ja, wenn du, lieber Roman, noch eine Frage zum Abschluss mitgebracht hast, dann wäre jetzt der beste Zeitpunkt dafür.
Eine Frage an dich.
Genau so ist es.
Hol mal ein bisschen aus. Also du warst in der Gastronomie tätig.
Ja.
Und gehen wir da, also Gastronomie interessiert mich auch sehr, sehr und gehe gerne gut essen und auch habe selber in der Gastronomie gearbeitet. Deine Erfahrungen in der Gastronomie, so die besten oder die weniger besten, gutesten oder wie man sagt, also Erfahrungen. Gastronomie kann super, super motivierend sein, aber es gibt dann auch Zeiten, wo man heruntergeholt wird. Hast du das auch erlebt?
Ja, tatsächlich. Also ich finde ja den Job so wahnsinnig spannend, weil es eben gerade so eine Kombination ist aus dem coolsten Job, den es gibt, weil man gerade eben diese Kulinarik näher bringen kann. Vor allem Was ich so richtig spannend finde, ist die gehobene Gastronomie, aber gar nicht, weil ich da jetzt nur von Top-Wachauer über bis zu Betrüss oder was ich immer schon verkostet habe, sondern einfach um diese schönen Momente, und man hat halt da mehr Zeit mit den Gästen zu verbringen, also teilweise über 3, 4, 5 Stunden hinweg. Mhm. Also das sind sicher die schöneren Momente.
Ja.
Und wie schon gesagt, eben auch verschiedensten, bekanntesten Weine zu probieren. Also das ist sicher der schönere Part daran. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es natürlich da, es hört nicht auf, im Restaurant zu stehen, was aber wieder was Schönes sein kann. Also ich glaube einfach, diese Kombination, man arbeitet einfach sehr viel, aber es macht dann einfach auch wieder sehr viel Spaß, macht die Gastronomie einfach aus. Und ich glaube, jemand, der in der Gastronomie schon mal war für längere Zeit oder für ein paar Jahre, kann auch sehr schlecht davon loslassen. Also ich kenne es von mir selber, ich bin immer noch hin und wieder bei der Susanne und beim Thomas Dorfer eben beim Landersbacher mal hin und wieder aushelfen oder irgendwo anders, ja, weil es einfach wahnsinnig Spaß macht, und ich glaube, ohne geht's so gar nicht mehr.
Ja.
aber es hat jeder Job so seine Höhen und Tiefen, aber ich glaube, die Gastronomie, wie du schon sagst, hat sehr viele Höhen und Tiefen davon. Mhm. Aber ja, sehr schöner Job, sehr viel mit Wein zu tun. Und ich glaube, das fasst eigentlich ziemlich gut zusammen und ist auch ein sehr wichtiger Punkt beim Thema Wein. Also ich glaube, Gastronomie ohne Wein wäre nicht so schön, auch für die Gäste nicht.
Ja.
Und trinkt's, wenn's Wein trinkt's, wieder mehr Wein in der Gastronomie. Das würde mir persönlich freuen.
Ja.
Seid sehr gut verbreitet in der Gastronomie mit der Domäne Wachau. Also ich glaube, da kann man euch gut durchprobieren, glaube ich.
Ja, super.
Sehr cool. Ja, danke, Roman, für die Frage und auch für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, da ins Probeschluck-Studio am Land nach Mank zu kommen. Ich glaube, sehr, sehr spannend für die jungen Leute oder für die Erfahrenen da draußen, wieder ein bisschen mal mehr neue Blickpunkte zu erfahren. Vor allem aber auch, weil sie da auch sehr, sehr viel tut. Und mal schauen, wie es weitergeht.
Mhm.
Wir werden sicher wieder mal zusammenkommen auf ein Gläschen irgendwo. Aber sonst vielen Dank.
Ich sag danke.
Und ja, wir da draußen hören uns dann nächste Woche wieder mit einem ganz neuen Thema. Und bis dahin dann ciao, servus.
Tschüss, ciao, servus.
Servus.